Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz. Hallo. Wann kommt der Impfstoff gegen Corona und wenn er dann da ist, wie wird er verteilt? Auf beide Fragen gibt es jetzt zumindest teilweise Antworten. Ein Vertrag zwischen der EU und Impfstoffherstellern ist offenbar unterschriftsreif, dazu gleich mehr. Bei der Deutschen Islamkonferenz geht es um die Frage, wer in deutschen Moscheen predigen sollte und auf welcher Sprache. Und in Armenien gibt es Proteste gegen das vereinbarte Ende der Kämpfe um die Region Bergkarabach. Auch das gleich Thema in dieser Sendung. Starten wollen wir aber mit dem EU-Haushalt für die kommenden 7 Jahre, über den wurde jetzt lange und sehr erbittert gestritten. Immerhin geht es da um Billionen Euro. Am Nachmittag kam dann die Nachricht, es gibt jetzt einen Durchbruch. Die Verhandlungsführer der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Peter Kapern mit den Einzelheiten.
1,824 Billionen Euro, das ist der Gesamtumfang des Finanzpakets, auf das sich der Rat und das Europaparlament am Nachmittag nach wochenlangen Verhandlungen verständigt haben. Die Summe beinhaltet 1,074 Milliarden für den regulären 7-jährigen EU-Haushalt und darüber hinaus 750 Milliarden für das Investitionsprogramm namens Next Generation EU, mit dem die europäische Wirtschaft aus der Corona-Krise geführt werden soll. Johann van Overtveld, der Chefunterhändler des Europaparlaments.
We have been fighting very hard, very relentlessly and we're all very proud of what we achieved.
Hart und unerbittlich habe man verhandelt und alle Unterhändler des Parlaments seien sehr stolz auf das, was sie erreicht hätten. Den Europaabgeordneten ist es gelungen, für den 7-Jahres-Haushalt zusätzliche 16 Milliarden Euro zu mobilisieren. Mehr Geld, das in die Forschungsförderung, in ein europäisches Gesundheitsprogramm und in das Studentenaustauschprogramm Erasmus Plus fließen soll. Bei den 16 Milliarden handelt es sich allerdings nicht um zusätzliche Mittelzuweisungen aus den Mitgliedsländern, sondern um Gelder, die anders als früher aus den EU-Kassen nicht wieder an die Mitgliedstaaten zurückgeleitet werden. Etwa Strafgelder, die die EU-Kommission wegen Verstößen gegen das Kartellrecht kassiert. Außerdem ist ein Fahrplan vereinbart worden, nachdem in den kommenden Jahren über zusätzliche Einnahmequellen für die EU entschieden wird. Diese EU-Steuern sollen dafür verwendet werden, die Kredite, die die EU für den Wiederaufbaufonds aufnehmen will, ab 2028 wieder zurückzuzahlen. Der heute erzielte Kompromiss muss noch einige Hürden nehmen, bevor das Finanzpaket wirklich unter Dach und Fach ist. Denn in der vergangenen Woche hatten sich Rat und Parlament darauf geeinigt, dass die Auszahlung von EU-Geldern künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien gekoppelt werden soll, gegen den erbitterten Widerstand von Polen und Ungarn, die diesen Rechtsstaatsmechanismus nicht akzeptieren wollen. Sie können ihn aber nicht aufhalten, weil dafür nur eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten nötig ist. Deshalb droht Ungarns Regierungschef Viktor Orbán damit, stattdessen den EU-Haushalt und den Wiederaufbaufonds durch ein Veto zu blockieren, um den Rechtsstaatsmechanismus abzuändern. Katharina Barley von der SPD, die Vizepräsidentin des Europaparlaments, glaubt aber nicht, dass Orbán seine Drohung wahrmacht.
Orbán blufft. Orbán ist ein Pragmatiker am Ende des Tages. Der will das Geld, der braucht das Geld. Ich mache mir tatsächlich ein bisschen mehr Sorgen um Polen. Sollte Kaczynski sowas androhen, muss man das ernster nehmen. Er hat das bis jetzt meines Wissens nicht getan. Aber er ist Ideologe.
Polen und Ungarn erhalten aus Brüssel jährlich Finanzmittel im Umfang von über 4% ihres Bruttoinlandsprodukts. Die Mehrheit der EU-Staaten setzt nun darauf, dass die Regierungen in Budapest und Warschau den Rechtsstaatsmechanismus schlucken, um sich nicht selbst die Fördergelder abzugraben.
Der Beitrag von Peter Kapern. BNT162B2. Der Name ist nicht besonders eingängig, aber es ruhen viele Hoffnungen auf diesem Stoff. Denn das könnte der erste wirksame Corona-Impfstoff sein, entwickelt vom deutschen Unternehmen BioNTech und vom US-Konzern Pfizer. Die wollen schon sehr bald die Zulassung beantragen. Und damit es in Europa nicht zu einem Wettrennen um die Impfdosen kommt, also sollte dieser Impfstoff dann auf den Markt kommen, soll die Verteilung zentral von der EU geregelt werden. Ein Vertrag zwischen der EU und den Herstellern liegt bereits in der Schublade. Bettina Klein.
Der Vertrag über bis zu 300 Millionen Dosen des Impfstoffs soll morgen durch die Kommission genehmigt werden. Anschließend können alle Mitgliedstaaten ihren Bedarf anmelden. Sobald dieser Impfstoff verfügbar ist, planen wir, ihn schnell und überall in Europa einzusetzen, so Kommissionspräsidentin von der Leyen am Nachmittag. Dies sei der 4. Vertrag mit einem Pharmaunternehmen über den Kauf von Impfstoffen und es würden noch mehr kommen. Die Sondierungen mit Pfizer und BioNTech wurden am 9. September abgeschlossen. Man habe sich damals bereits darauf verständigt, dass Impfstoff in diesem Umfang zur Verfügung gestellt wird, so ein Sprecher heute. Dies sei der Startpunkt für die Verhandlungen der EU mit beiden Unternehmen gewesen. Eine Verbindung des Termins morgen mit der gestrigen Bekanntgabe des Forschungserfolgs gebe es nicht.
The fact that it is on the agenda of the college tomorrow is not linked to the announcement yesterday. That must be absolutely clear.
Der Kommissionssprecher verwies darauf, dass bestimmte Verfahren eingehalten werden, bevor ein Thema auf der Tagesordnung der Kommission landet. Dies sei auch diesmal geschehen. Sehr gut, dass es jetzt geklappt hat, so Peter Liese, der gesundheitspolitische Sprecher der Christdemokraten im Europäischen Parlament, der selbst Mediziner ist. Ein Impfstoff mit 90%iger Wirkung, keiner der Experten, mit denen er gesprochen habe, hätte dies erwartet.
They obviously have a vaccine that protects 90% against COVID-19 and that none of the experts I talked to expected.
Liese hob auch den europäischen Aspekt des Projekts hervor. Der erste wirkliche Impfstoff weltweit wurde in Europa entwickelt, insbesondere in Deutschland, und wurde durch die Europäische Union finanziert, insgesamt aus drei Quellen, unter anderem durch das Programm Horizon 2020. Dazu Geld aus dem deutschen Bundesforschungsministerium.
This is really a European success story.
Eine wirkliche europäische Erfolgsgeschichte, so Peter Liese. Die weitere Strategie in der europäischen Gesundheitspolitik will die Kommission ebenfalls morgen vorschlagen.
Bettina Klein aus Brüssel. Die Corona-Pandemie ist natürlich auch in Deutschland weiter das Thema. Bundespräsident Steinmeier hat sich heute mit Menschen getroffen, die Covid-19 hatten, die Krankheit überstanden haben, aber offenbar Langzeitschäden davongetragen haben. Und er hat dieses Treffen auch genutzt, um sich sehr kritisch über die sogenannte Querdenker-Demonstration vom vergangenen Samstag zu äußern. Caroline Born berichtet.
Nadja Alsner hält sich für gesund, hat früher fast jeden Tag Sport gemacht. Die 31-Jährige ist Yogalehrerin, außerdem Projekt- und Eventmanagerin und Coach. Als eine der ersten Corona-Patientinnen in Berlin wurde sie am 6. März positiv getestet. Ein paar Tage lang hat sie ihre Stimme komplett verloren. Hinzu kamen starke Schluckbeschwerden, Reizhusten, Atemnot, nächtliche Schweißausbrüche und Panikattacken.
Jeder Schritt, jedes Aufstehen vom Bett Richtung Badezimmer, Richtung Küche war eine extreme Anstrengung.
Erzählt Alsner beim Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der hat Menschen ins Schloss Bellevue eingeladen, die nach einer Covid-19-Erkrankung wieder genesen sind. Noch immer leide sie unter Konzentrationsproblemen, so Alsner, und ihr Geschmackssinn sei noch nicht ganz zurück. Außerdem ist sie beim Treppensteigen oder beim Sport immer noch kurzatmig. Oft fällt ihr das Atmen auch ohne Anstrengung schwer.
Ich atme manchmal so ganz tief durch und das fühlt sich immer an, wenn Sie mal Ihre Hand so auf die Brust legen, als müssten Sie, wenn Sie ganz normal atmen, immer hier dagegen atmen. Das fühlt sich immer an, als müsste man hier, als würde hier einfach was drauf liegen. Also immer die Schwere von der Hand.
Ähnlich beschreibt es Heinz-Wilhelm Esser, Oberarzt und Leiter der Pneumologie an einem Klinikum in Remscheid, der per Video zugeschaltet ist. Er wird in der Runde als Experte angesprochen, kennt die Atemprobleme aber gleichzeitig von sich selbst.
Ich hatte auch einen wahnsinnigen Lufthunger, einige Wochen später, dieses Gefühl, mir fehlt was. Bei mir ist es so, ich muss immer ein Fenster mittlerweile aufhaben, beispielsweise beim Autofahren.
1,5 Stunden lang tauschen sich die Genesenen in einer Videokonferenz über ihre Erfahrungen mit Corona aus. Steinmeier hört zu, fragt nach, holt die 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder ins Gespräch. An einigen Stellen wird das Gespräch auch politisch, zum Beispiel als es um die Demonstrationen in Leipzig am vergangenen Samstag geht. Steinmeier sagt wörtlich, Rücksichtslosigkeit ist kein Freiheitsrecht. Das Demonstrationsrecht sei ein hohes Gut, doch wo einige 10.000 Menschen die Auflagen missachteten, würden Grenzen überschritten.
Derjenige, der sich entschieden hat, entweder die Krankheit völlig zu ignorieren oder aber sie für eine Erfindung in einem chinesischen Labor oder von Bill Gates zu halten, der ist schwer davon zu überzeugen, auch mit der Schilderung von Krankheitsverläufen, die Sie alle gehabt haben, dass möglicherweise, dass Ihre Vorstellung nicht die Wahrheit sein könnte.
Man müsse versuchen, diejenigen, bei denen dies noch möglich sei, davon zu überzeugen, dass es nun Solidarität brauche, so Steinmeier weiter. Nadja Alsner setzt dafür auf Aufklärung, zum Beispiel durch Interviews. Sie hat lange überlegt, ob sie das machen soll und sich dafür entschieden. Denn sie findet es wichtig, den Menschen aus erster Hand zu erzählen, was Corona mit ihr gemacht hat und immer noch macht.
Aus unserem Hauptstadtstudio Caroline Born. Die Gefahr von islamistischem Terror war in Europa lange nicht mehr so präsent wie noch vor einigen Jahren. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen schlagartig geändert, nachdem in kurzen Abständen tödliche Angriffe in Wien, in Paris, Nizza und Dresden stattgefunden haben. Die Frage, wie man mit Radikalisierung umgeht, die ist nicht neu, aber sie ist jetzt eben wieder besonders aktuell. Heute gab es dazu eine Videoschalte von Angela Merkel mit Österreichs Kanzler Kurz, Frankreichs Präsident Macron und EU-Spitzenvertretern. Paul Vorreiter über die Ergebnisse.
Die Terrorschauplätze der vergangenen Tage, Monate und Jahre waren quer über Europa verteilt. Der Terror in Paris, Brüssel, der über Berlin gezogen ist, Utrecht, London, Madrid, Barcelona, Kopenhagen, Stockholm, Nizza, jetzt auch Wien. Das ist eine europäische Realität, der wir jetzt eine Antwort entgegnen müssen, sagte Frankreichs Präsident Macron. Diese europäische gemeinsame Antwort, die von Paris und Wien angetrieben wurde, soll unter anderem ein entschiedeneres Vorgehen gegen islamistische Gefährder beinhalten. Also Personen, denen Sicherheitsbehörden einen Terroranschlag zutrauen, von denen einige etwa aus dem Kampf für den IS in Syrien zurückgekehrt sind.
Und die traurige Wahrheit ist, die Masse derer, die im Gefängnis ist, wird in den nächsten Jahren freigelassen werden. Das sind tickende Zeitbomben. Und wenn wir unser aller Freiheit schützen wollen, dann müssen wir die Freiheit dieser Menschen einschränken,
sagte Österreichs Bundeskanzler Kurz. Die Staaten wollen mit einem ganzen Maßnahmenbündel reagieren. Ein Großteil der Aufgaben ist an die EU-Kommission gerichtet. Die wird am 9. Dezember eine neue Agenda zur Terrorismusbekämpfung vorlegen, zuvor einen Aktionsplan für Integration und Inklusion, mit dem präventiv Radikalisierung unter Jugendlichen verhindert werden soll. Der sogenannte Digital Services Act, der ebenso im Dezember geplant ist, soll große Internetplattformen stärker in die Verantwortung ziehen.
Das Prinzip ist sehr einfach. Es ist klar, dass große Plattformen nicht ihren gesamten Inhalt überblicken können. Aber in dem Moment, wo sie den Hinweis kriegen, dass dort etwas ist, was illegal oder schädlich ist, müssen sie handeln. Und zwar sofort und schnell. Das ist der Sinn dieses Gesetzesvorschlages,
sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Parallel dazu bemüht sich die deutsche Ratspräsidentschaft darum, einen Vorschlag der EU-Kommission zur schnelleren Löschung von Terrorinhalten im Internet bis Ende dieses Jahres auf den Weg zu bringen. Mitgliedsländer und EU-Parlament beraten über diesen Vorschlag noch. Handlungsbedarf sehen die Staats- und Regierungschefs auch beim Schutz der Außengrenzen.
Ich will an das Exit-Entry-System oder Entry-Exit-System im Schengen-Raum erinnern, das 2022 fertig sein soll. Das ist dringend notwendig, dass wir wissen, wer bei uns reinkommt, aber auch wissen, wer wieder den Schengen-Raum verlässt,
sagte Kanzlerin Merkel. Umstritten ist, ob Sicherheitsbehörden Zugriff zu verschlüsselter Kommunikation etwa über Dienste wie WhatsApp oder Signal erhalten sollen. Unter den Mitgliedsländern wird dazu gerade eine Resolution abgestimmt. Nach Angaben von Kanzlerin Merkel waren diese Pläne aber nicht Teil der Diskussion bei der Videokonferenz heute. Weiterer Punkt, eine Reform des Schengen-Raums. Dazu wird die EU-Kommission im Mai kommenden Jahres Vorschläge liefern.
Es geht darum, dass Europol mehr Zuständigkeiten bekommt, das heißt besser auch an Informationen herankommen kann.
So Kommissionspräsidentin von der Leyen. Schon diesen Freitag werden die EU-Innenministerinnen und Minister das Thema der Terrorbekämpfung auf die Tagesordnung nehmen. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen darauf bei ihrem Videotreffen im Dezember ebenso zurückkommen.
Paul Vorreiter, wer darf oder wer soll in deutschen Moscheen predigen und auf welcher Sprache eigentlich? Das ist ein wichtiges Thema bei der Islamkonferenz, die heute wegen der Corona-Pandemie als Videokonferenz stattfindet. Immer wieder wurde in der Vergangenheit ja kritisiert, dass Imame von Islamverbänden wie DITIB unter dem direkten Einfluss der Türkei stünden und sich deshalb möglicherweise mehr mit dem dortigen System als mit Deutschland identifizieren würden. Panayotis Gavrilis über den Dialog zwischen Staat und muslimischen Vertretern.
Die Islamkonferenz hat im Schatten der jüngsten mutmaßlich islamistisch motivierten Anschläge stattgefunden. Trotz der schlechten Nachrichten, das Klima und die Zusammenarbeit zwischen muslimischen Verbänden und Regierung haben sich über die Jahre verbessert. Der Dialog sei deutlich entspannter geworden, so Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Und auf diesem Weg machen wir weiter und lassen uns durch Terrorismus und Extremismus nicht aus der Bahn bringen.
Seehofer wiederholt das, was er bereits im Bundestag gesagt hat. Der Kampf gelte den Extremisten, nicht der Religion. Er betont, die Deutsche Islamkonferenz habe eine gesamtgesellschaftliche Funktion.
Des Zusammenhalts, des Zusammenlebens, des gegenseitigen Verstehens, des permanenten Dialogs, um auch die Gläubigen dieser Religion einzubinden in unsere deutsche Gesellschaft.
Dabei bildet die Imam-Ausbildung das Schwerpunktthema. Für Seehofer ist klar, eine deutsche Imam-Ausbildung sei auch ein Beitrag zur Prävention. Er erwarte, dass vor allem die Türkei nun weniger Imame nach Deutschland schickt.
Wenn Europa zur Heimat muslimischer Bürgerinnen und Bürger geworden ist oder noch weiter wird, dann bedarf es keiner Einmischung und Einflussnahme mehr von außen. Wir sorgen für unsere muslimischen Bürger und Bürgerinnen selbst.
Das Bundesinnenministerium fördert gemeinsam mit dem Land Niedersachsen dabei das sogenannte Islamkolleg in Osnabrück. Die Rede ist hier von einer Anschubfinanzierung in Höhe von fast 1 Million Euro. Gut angelegtes Geld für den Zusammenhalt in unserem Land, nennt es Seehofer. Der Staat mische sich nicht ein, achte jedoch auf einen demokratischen Rahmen, fügt er hinzu. Im kommenden April soll das Islamkolleg mit der Ausbildung von Imamen in deutschen Moscheegemeinden starten. Bülent Uçar ist Professor am Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück und hat das Kolleg mitinitiiert.
Wir möchten hier einen Beitrag leisten zur praktischen theologischen Ausbildung von religiösem Betreuungspersonal für die Moscheegemeinden in Deutschland. Aber wir gehen davon aus, dass all jene Kollegiatinnen und Kollegiaten, die bei uns die Ausbildung durchführen, in der Regel auch ihren Beitrag dazu leisten werden, dass Extremismusprävention betrieben wird und auch in ihren Gemeinden entsprechend deradikalisiert wird.
Frauen und Männer sollen zu Imamen oder auch Gemeindepädagoginnen und Pädagogen ausgebildet werden können. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland, die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken und der Zentralrat der Marokkaner unterstützen das Projekt. Skepsis gibt es hingegen beim türkisch geprägten Dachverband DİTİB. DİTİB gilt als größter Moscheeverein in Deutschland, der aber als eng mit der türkischen Religionsbehörde verbunden gilt und den als autokratisch beschriebenen Kurs des türkischen Präsidenten stützt. Seehofer will aber weiter an der Zusammenarbeit festhalten. Der religionspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Benjamin Strasser fordert indes von Verbänden, sich von fragwürdigen Mitgliedern zu trennen.
Die beispielsweise den Grauen Wölfen nahestehen oder der Muslimbruderschaft nahestehen. Das ist eine Grundvoraussetzung auch für ein Gespräch.
Zudem fordert Strasser, die Zusammensetzung der Islamkonferenz zu überdenken. Viele Muslime seien nicht in Verbänden organisiert und würden somit gar nicht erst repräsentiert, so Strasser.
Schon zu Beginn des Lockdowns im Frühjahr haben viele davor gewarnt, dass die Isolation in den eigenen vier Wänden zu mehr häuslicher Gewalt führen werde. Eine Polizeistatistik, die heute vom BKA und Familienministerin Franziska Giffey vorgestellt wurde, die zeigt, dass die Fälle häuslicher Gewalt schon vorher, also im Jahr 2019, zugenommen haben. Angela Tesch.
Wir wollen das Dunkelfeld heller machen, das kündigt Familienministerin Giffey, SPD, an. Man wisse, dass sich 75-80% der Betroffenen von häuslicher Gewalt keine Hilfe holen. Im kommenden Jahr soll es deshalb eine Dunkelfeldstudie geben, für die Männer und Frauen anonym zu Gewalt in Paarbeziehungen befragt werden. Die seit Jahren anhaltend hohen Deliktzahlen, 2019 waren es fast 142.000, könnten durch Corona noch steigen, befürchtet Giffey. Noch gäbe es keine Belege dafür, sagt BKA-Chef Münch. Allerdings fehlten durch die Kontaktbeschränkungen auch Hinweisgeber wie Freunde, Kollegen oder Ärzte. Es sei wichtig, dass das soziale Umfeld aufmerksam bleibe. Schweigen schützt die Täter, sagt Münch. Die Familienministerin verweist auf Angebote wie das Hilfetelefon, wo 2019 230.000 Frauen angerufen haben. Darüber hinaus fordert Giffey einen Rechtsanspruch auf Beratung und Hilfe bei Gewalt in der Partnerschaft. Das stünde allerdings nicht im Koalitionsvertrag von Union und SPD und sei bis zur Bundestagswahl nicht mehr zu schaffen.
Angela Tesch. Für den Ausbau der Autobahn A49 sollen große Stücke des Dannenröder Waldes gerodet werden. Aktivisten, die wollen den Wald beschützen. Sie haben Barrikaden und Baumhäuser aufgebaut und besetzen das Gebiet. Heute hat die Polizei nun mit der Räumung begonnen. Ludger Fittgau.
Mit der Motorsäge geht es schnell. Die ersten Widerstandsplattformen, die wie Hochsitze auf langen Balken in den Wald gesetzt worden waren, fallen in wenigen Minuten auf den Boden hinab. Die Areale, in denen gesägt wird, hat die Polizei weitläufig mit Flatterband abgesperrt. Eine Sprecherin der Baumbesetzung im Dannenröder Wald, die ungenannt bleiben will, kommentiert den Beginn der Räumung von rund 100 Baumhäusern und 400 Barrikaden.
Es ist Tag X im Danni, wir werden angegriffen. Die Menschen hier leben hier seit einem Jahr schon zusammen, haben eine extrem emotionale Bindung an den Wald und an diese Art des Zusammenlebens. Und sie sind auch extrem sauer über all diese Zerstörung schon im Maulbacher Wald, im Herrenloswald, die Gewalt an den Aktivistinnen und an der Natur.
Gewalt, die beklagt kurz nach dem Beginn der Räumung aber auch schon die Polizei. Steine und Feuerwerkskörper seien im Wald auf das Großaufgebot an Polizisten und Polizistinnen geworfen worden. Ein Sprecher des für den Einsatz verantwortlichen Polizeipräsidiums Mittelhessen mahnt zur Gewaltlosigkeit.
Wir appellieren an alle Ausbaugegner, Protest ja, Gewalt nein.
Während die bodennahen Barrieren der Waldbesetzerinnen und Besetzer kein allzu großes Hindernis für die Polizei darstellen, sieht es mit den Baumhäusern in 20 Metern Höhe anders aus. Der Aufwand, Menschen aus den Baumkronen zu holen, die sich dort womöglich noch angekettet haben, wird in den nächsten Tagen für die Spezialkräfte der Polizei enorm hoch sein. Seit dem 1. Oktober waren bereits andere Waldgebiete auf der geplanten Trasse der Autobahn A49 geräumt und die Bäume gerodet worden. Doch der Symbolort des Widerstandes gegen den Autobahnbau, der Dannenröder Forst, war bisher verschont geblieben. Auch im Bundestag hat es in den zurückliegenden Wochen noch einmal eine heftige Kontroverse zum geplanten Weiterbau der A49 gegeben. Linke und Grüne im Bundestag hatten einen Baustopp gefordert mit Klimaschutzargumenten. Toni Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen.
Und wir haben erlebt, dass es in vielen Regionen 3 Dürresommer hintereinander gab. Und wir haben gesehen, dass seit 30 Jahren der CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich nicht sinkt. Und deshalb ist notwendig, da grundlegend was anders zu machen.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU und alle anderen Parteien im Bundestag verlangten jedoch den Weiterbau. Scheuer wies in der Debatte auf die umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen hin, die für die Rodung im Dannenröder Wald geplant seien.
Bei diesem Projekt der A49 sind nämlich, ja, Eingriffe für die Natur ganz selbstverständlich für so einen Neubau. Mit 85 Hektar Rodung. Aber die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umfassen 750 Hektar.
Wie lange die nun gestartete Räumung des Dannenröder Forstes dauern wird, da will sich die Polizei nicht festlegen. Klar ist, die Rodungen müssen bis zum Februar abgeschlossen sein. Dann beginnt die Schonzeit für das Wild. Die Motorsägen müssen dann wieder ein halbes Jahr lang schweigen.
Ludger Fittgau. Und wir schauen noch einmal ins Ausland. Armenien und Aserbaidschan haben sich unter der Vermittlung von Wladimir Putin darauf geeinigt, die Kämpfe um die Region Bergkarabach zu beenden. Russische Soldaten, die sind jetzt vor Ort und sollen das Ganze dort überwachen. In Armenien allerdings, da gibt es Proteste gegen diese Einigung, weil viele dort das eher als Kapitulation werten. Tilko Gries berichtet.
Die Waffenruhe gilt seit der Nacht und sie hält. Armenien und Aserbaidschan unterzeichneten gemeinsam mit Russland eine Erklärung bestehend aus 9 Punkten, die jedoch weitaus mehr enthält als das Ende der Kampfhandlungen. Der Südkaukasus wird 26 Jahre nach dem Ende des letzten großen Krieges dort neu geordnet. Armenien verliert den Großteil der Territorien, die es bis 1994 gegen Aserbaidschan erkämpfte und seither besetzt hielt. Die aserbaidschanischen Truppen, die in den vergangenen 6 Wochen beträchtliche Geländegewinne erzielten, müssen sich nicht zurückziehen. Damit bleibt unter armenischer Kontrolle nur das Kerngebiet von Bergkarabach und auch dies nur ohne die strategisch und kulturhistorisch für beide Seiten bedeutsame Stadt Shusha oder Shushi. Die Übergabe der Territorien soll bis zum 1. Dezember abgeschlossen sein. Dann wird Bergkarabach von aserbaidschanisch kontrolliertem Gebiet umgeben sein, wird also zu einer Exklave, die mit Armenien über einen einzigen Straßenkorridor in Verbindung steht. Dieser Korridor soll von russischen Friedenstruppen geschützt werden. Wladimir Putin sagte: Das in Bergkarabach Geschehene ist eine wahrhaft große Tragödie. Mit großer Befriedigung möchte ich den ins Auge gefassten Kompromiss und die erreichte Vereinbarung zum Ende des Blutvergießens erwähnen. Ich hoffe, dass alle von uns in der letzten Zeit unternommenen Schritte zu einem langfristigen Frieden zum Wohle der Völker Aserbaidschans und Armeniens führen werden. Dabei sind wesentliche Fragen ungeklärt, zum Beispiel ob Bergkarabach nun als eigenständig oder als Teil Armeniens oder weiter als Teil Aserbaidschans betrachtet wird. Außerdem sollen Geflüchtete zurückkehren dürfen, wer wohin wird ziehen dürfen und ob dort wohnende Menschen weichen müssen, all das ist offen. Der demokratisch gewählte armenische Ministerpräsident Nikol Paschinyan ist seit der Nacht auf Facebook mehrfach in einen Dialog mit Armenierinnen und Armeniern getreten. Das Abkommen nannte er unaussprechlich schmerzlich, er trage die Verantwortung. Das Militär jedoch habe ihm erklärt, es könne dem Gegner nicht länger widerstehen. Teile der armenischen Opposition und der Bevölkerung nennen Paschinyan nun einen Verräter. In Aserbaidschan wurde der Sieg mit Jubel begrüßt. Ein Mann in Militäruniform rief in Baku, hier zu hören in der russischen Übersetzung des TV-Senders CBC, möge die Erde für unsere im Kampf gefallenen Soldaten leicht sein. Ihr Blut wurde nicht umsonst vergossen. Ich habe selbst an den Kämpfen im April 2016 teilgenommen. Ich bin stolz auf unsere Armee. In den Kämpfen seit Ende September hatte sich gezeigt, dass Aserbaidschan technologisch besser gerüstet ist. Wie viele Soldaten und Zivilisten starben, ist unklar. Russland verlegte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau rund 2000 Soldaten, Fahrzeuge und Ausrüstung in die Region.
Am Wochenende hat Joe Biden die Marke der nötigen 270 Wahlmännerstimmen geknackt, hat damit die Präsidentschaftswahl gewonnen. Und unter normalen Umständen wäre das jetzt die Zeit, wo der alte Amtsinhaber dem zukünftigen gratuliert und beide Teams die Übergabe der Amtsgeschäfte vorbereiten. Genau das Gegenteil passiert allerdings. Donald Trump, der beharrt darauf, ihm sei die Wahl gestohlen worden. Und der US-Justizminister William Barr hat jetzt Staatsanwälten erlaubt, Vorwürfe über Wahlbetrug zu untersuchen. Markus Pindur verfolgt für uns das Geschehen in Washington. Herr Pindur, ist das denn problematisch, dass der Justizminister den Ermittlungsbehörden jetzt diese Erlaubnis gibt?
Problematisch wird sich zeigen. Es ist aus zweierlei Gründen erstmal ungewöhnlich. Erstens sind dafür eigentlich die Justizbehörden der jeweiligen Bundesstaaten zuständig, nicht der Justizminister. Zweitens gibt es keinerlei Hinweise auf ernsthafte, weitreichende Wahlfälschungen. Das ist lediglich eine Behauptung des Präsidenten Trump. Und drittens können solche Untersuchungen gemäß der Richtlinien des Justizministeriums, der eigenen Richtlinien von William Barr, nur geführt werden, nachdem alle Stimmen ausgezählt worden sind, was aber noch nicht der Fall ist. Und deswegen trat der zuständige Abteilungsleiter im Justizministerium noch in der vergangenen Nacht aus Protest zurück. Justizminister Barr, das muss man zur Orientierung dazu sagen, hat sich schon seit längerem den Ruf erworben, die Unabhängigkeit der Justiz zu gefährden, weil er sich als willfähriger Ausführer der Wünsche des Präsidenten aufführt.
Das Trump-Team hat ja in mehreren Bundesstaaten Klagen eingereicht. Wie steht es um die, also könnte es da Neuauszählung geben?
Also Neuauszählungen wird es auf jeden Fall geben in Georgia. Da hat das die Wahlleitung bereits angekündigt, der stellvertretende Gouverneur, der dafür zuständig ist. Aber es kann auch noch weitere Neuauszählungen geben. Es sind auch Dutzende von Klagen eingereicht wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten. Bislang aber noch keine einzige erfolgreich. Die sind alle nicht angenommen worden, weil es einfach keine Belege gibt für diesen weitreichenden Wahlbetrug, den Donald Trump immer behauptet. Es gibt keine belastbaren Belege. Die Richter lassen die Klagen gar nicht erst zu. Und selbst wenn es in einzelnen Fällen Fehlverhalten gegeben haben sollte, Klagen dürften nur dann auch Erfolgschancen haben, wenn diese Fälle das Wahlergebnis ändern könnten. Und mindestens ein Dutzend Wahlrechtsklagen sind in den letzten Tagen abgelehnt worden.
Und wie gehen jetzt beide Lager damit um? Also die Republikaner zum Beispiel unterstützen die Donald Trump in diesem Vorgehen weiter und die Demokraten setzen die sich da irgendwie zur Wehr?
Die Demokraten können das kritisieren, aber sie können das nicht ändern. Der Mehrheitsführer der Republikaner, Mitch McConnell, hat sich hinter diese Klagewelle von Trump gestellt. Das stimmt juristisch betrachtet, was er da sagt. Das sei das gute Recht des Präsidenten. Aber das ist natürlich politisch ein weiterer Bruch der in den USA gültigen demokratisch-politischen Normen. Trump wirft mit seinen absurden Vorwürfen tiefe Zweifel auf die demokratischste aller demokratischen Institutionen. Und das ist nun mal die Wahl. Und da kommt dann jetzt noch hinzu, das betrifft auch die Demokraten, er verhindert eine reguläre Amtsübergabe. Joe Bidens Team steht bereit mit über 200 Mitarbeitern zur Übergabe, kann aber nicht loslegen, bevor die zuständige Regierungsbehörde grünes Licht gibt. Und das verweigert Trump. Und Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, der macht das. Er stärkt Trump den Rücken, weil sein wichtigstes Anliegen ist, die Mehrheit der Republikaner im Senat zu behalten. Und in Georgia stehen Anfang Januar 2 Stichwahlen an. Und McConnell will die Trump-Wähler dort bei der Stange halten. Denn wenn die Demokraten beide Sitze gewinnen, dann haben sie die Mehrheit.
Markus Pindur mit den aktuellen Infos aus den USA. Das waren die Informationen am Abend für heute. Ich bin Josephine Schulz. Sage Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.